Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sie sind gut ausgebildet, wollen mehr arbeiten, aber können nicht. Und das in Zeiten, in denen es in vielen Branchen an Fachkräften fehlt. Die Rede ist zum Beispiel von den rund 2 Millionen Frauen, deren jüngstes Kind unter 3 Jahre alt ist. Wenn sie ihre Arbeitswünsche umsetzen könnten, dann entspräche dies etwa 670.000 zusätzlichen Personen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist eine Rechnung, die das Bundesfamilienministerium aufgestellt hat. Wie also lässt sich diese stille Reserve, wie sie auch oft genannt wird, heben? Wie können Unternehmen Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern? Das ist heute unser Thema. Und da die Fragen dazu, welche gesellschaftlichen Vorbehalte gilt es dafür auszuräumen, im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld? Und wie kann die sogenannte Care-Arbeit innerhalb der Partnerschaft verteilt werden, damit Frauen ihre Karriere nicht zurückstellen müssen? Über diese Fragen und Punkte reden wir bis um 3 und Sie können sich gern einbringen mit Ihrer Meinung und Ihren Ideen. Gern auch anonym. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon begrüßt Sie Regina Brinkmann. Hallo. Viele Unternehmen rollen ihren Mitarbeiterinnen ja nicht gerade den roten Teppich aus, wenn sie aus der Elternzeit zurückkehren. Einige erwartet sogar die Kündigung. So hat es Sandra Runge vor Jahren selbst erlebt. Sie hat darüber ein Buch geschrieben und hat als Fachanwältin für Arbeitsrecht ihren Schwerpunkt auf Benachteiligung im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Elternzeit und Wiedereinstieg gelegt. Frau Runge, welche Erfahrungen machen Frauen, wenn sie schwanger werden oder wenn sie anschließend in ihr Unternehmen zurückkehren?
Ja, also für Frauen ist es natürlich immer eine große Herausforderung, nach der Geburt eines Kindes Beruf und Familie wieder zu vereinbaren. Und tatsächlich erlebt man natürlich immer mal wieder böse Überraschungen. Das kann ich aus meiner Arbeit als Anwältin bestätigen. Und wenn man das in verschiedene zeitliche Phasen einteilt, ist natürlich der Rückkehr nach einer Elternzeitphase ein hochsensibler Zeitpunkt. Und nicht selten passiert es dann, dass man konfrontiert wird mit Aufhebungsverträgen, mit Kündigungen am ersten Tag nach der Elternzeit, mit Degradierungen. Also plötzlich ist der Job nicht mehr da oder man soll dann einen ganz anderen machen, der sehr viel schlechter bezahlt wird. Und findet sich dann plötzlich in einer komplett anderen Arbeitswelt wieder und erfährt dann natürlich sehr viele Benachteiligungen im Gegensatz zu der Zeit, bevor man dort noch vor der Kinderplanung und Schwangerschaft dort gearbeitet hat.
Welche Fälle begegnen Ihnen denn im Arbeitsalltag als Fachanwältin?
Also ein wirklich großes Problem ist der Wiedereinstieg. Wie gesagt, was ich gerade eben schon erwähnt habe, Kündigungen, Aufhebungsverträge, Degradierungen direkt nach dem Wiedereinstieg. Also es ist oftmals eine ganz andere Situation. Die Vorgesetzten sind nicht mehr die gleichen, die Jobs sind nicht mehr da. Und da machen es sich leider sehr viele Unternehmen einfach und sagen dann, naja, für dich ist ja kein Platz mehr. Du hast eine Vertretung, die hat das jetzt übernommen. Wir können ja irgendwie mal gucken, wir haben da irgendeinen Job, aber der ist schlechter bezahlt. Also das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Es beginnt aber auch schon viel früher häufig, also während der Schwangerschaft schon. Mit der Offenbarung einer Schwangerschaft wird man auch plötzlich ganz anders behandelt. Das erzählen mir sehr viele Mütter immer wieder. Zugesagte Beförderungen oder Gehaltserhöhungen werden dann plötzlich nicht mehr umgesetzt. Befristete Arbeitsverträge trotz anderer Zusagen werden nicht verlängert. Regelungen aus dem Mutterschutzgesetz werden nicht beachtet. Und da kommt es natürlich häufig auch schon in dieser Phase zu sehr starken Konflikten, die dann auch auf lange Sicht gesehen häufig dazu führen, dass die Frauen ihre Arbeitsplätze verlieren.
Was überrascht Sie dabei besonders?
Also was mich einerseits immer wieder überrascht, ist, wie wenig Kenntnis von den gesetzlichen Regelungen auf Unternehmensseite vorhanden ist. Und ja, das muss man auch mal so direkt sagen, wie dreist häufig diese Regelungen dann auch mit Füßen getreten werden und die Frauen in die Situation kommen. Hauptsächlich, es gibt natürlich auch immer wieder Väter, denen das passiert, aber die Frauen sind natürlich noch in der Überzahl, gezwungen werden, dann rechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Das ist natürlich auch eine sehr unangenehme Situation und nicht jeder möchte das durchführen. Und andererseits natürlich auch die gesetzlichen Regelungen, die noch nicht ausreichen, um einen Rundumschutz zu gewähren. Denn immerhin reden wir ja hier über Fürsorgeleistungen, über, wie Sie es eingangs auch gesagt haben, Care-Arbeit. Und das kann nicht sein, dass man da so große Probleme hat, wieder zurück in den Job zu finden.
Wie würden Sie denn diese Verbreitung dieses Problems einsortieren? Weil ich, klar, Sie bekommen als Anwälte natürlich sehr krasse Fälle, also Menschen, die dann auch sehr bereit sind oder auch einen sehr hohen Leidensdruck erfahren haben oder empfinden, dann eben halt auch juristisch dagegen vorzugehen. Aber wie ist so Ihre Einschätzung, wie verbreitet sind Benachteiligungen und wie sehr prägen Sie Unternehmenskultur?
Ja, also da haben Sie natürlich total recht. Also ich bekomme natürlich als Anwältin häufig die Fälle, die Extremfälle oder auch wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist. Und ich habe aber bei meiner Arbeit immer schon gemerkt, dass wir hier nicht von einem Nischenproblem reden und hatte auch immer die Schwierigkeit, als ich mich immer mehr und mehr engagiert habe für diese Thematik, das zu untermauern. Und wir haben ja Zahlen seit dem letzten Jahr. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat ja eine sehr, sehr ausführliche Erhebung gemacht zu Diskriminierungserfahrungen von Fürsorgeleistenden. Dazu zählen Eltern, aber auch Pflegende. Und vielleicht nur, um eine Zahl mal herauszupicken, dass insgesamt 56% der Eltern von mindestens einer negativen Erfahrung im Zusammenhang mit der Schwangerschaft betroffen sind. Und davon sind es bei Müttern 72% Ausrufezeichen. Also das ist wirklich, wir reden hier von einem sehr weit verbreiteten Problem, was natürlich auch nicht immer vor Gericht oder bei Anwältinnen landet, sondern es ist einfach auch sind viele kleinere Dinge, die dann einfach mal so unter dem Radar passieren. Und diese Zahl finde ich erschreckend. Bei Vätern sind es übrigens in dieser Phase 44%. Und es ist sehr wichtig, dass wir endlich dazu fundierte Zahlen haben, die zeigen, dass dieses Problem wirklich angegangen werden muss.
Ja, mehr fundierte Zahlen kann sicherlich in dieser Runde Daniela Gruno beisteuern. Sie ist an der Goethe-Universität Frankfurt Professorin für Soziologie. Ihre Forschung und Lehre konzentrieren sich auf die Wechselwirkungen von Arbeitsmarkt, Hausarbeit und Geschlechterbeziehungen. Frau Gruno, wie stehen denn Unternehmen aus wissenschaftlicher Perspektive da? Wie stellen Sie sich bisher dem Thema der Vereinbarkeit?
Ja, hallo. Das, was Frau Runge gesagt hat, das kann ich auch aus einer wissenschaftlichen Sicht bestätigen. Auf der einen Seite finden Sie in Unternehmensbefragungen immer wieder die Aussage, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen sehr hohen Stellenwert hat und dass dem eine hohe Wichtigkeit eingeräumt wird. Wir sehen auch, dass sich der Anteil der Unternehmen, die tatsächlich explizit familienfreundliche Maßnahmen einführen, rasant erhöht, aber wir sind da immer noch in einem ganz kleinen Nischensegment von unter 20% gegenwärtig. Und ich glaube, das zeigt nochmal, wie weit diese normative Aussage und das, was tatsächlich stattfindet, auseinanderliegen.
Welche Vorbehalte sind denn noch verbreitet?
Ich denke, Vorbehalte sind möglicherweise das eine, was wir aus unserer Forschung wissen, ist, dass gerade Vorgesetzte häufig stereotype Annahmen darüber treffen, wie sich Mütter oder auch Väter, nachdem sie ein Kind bekommen haben, verhalten werden. Und das entspricht keineswegs häufig dem, was die Eltern eigentlich vorhaben. Das heißt, alleine zu kommunizieren, wie man jetzt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestalten will, wann zu welchem Zeitpunkt man zurückkommen möchte in den Betrieb, das ist häufig schon ein sehr schwieriger Kommunikationsprozess, bei dem Vorgesetzte häufig nicht das nötige offene Ohr haben.
Was sind denn eigentlich dann ja unter Vereinbarkeitskriterien ja so Punkte, die Unternehmen leisten müssen, damit das eben besser klappt?
Also wir sehen, dass sowohl bezogen auf die Rückkehrgeschwindigkeit von Müttern, aber auch bezogen auf die Wahrscheinlichkeit, den Betrieb zu wechseln nach der Rückkehr, es sich wahnsinnig positiv für die Eltern und dann damit auch für die Unternehmen auswirkt, wenn die Unternehmen familienfreundliche Maßnahmen anbieten. Das kann die Unterstützung bei der Kinderbetreuung sein. Das können bereits begleitende Maßnahmen während der Elternzeit sein, um die Wiedereingliederung, um den Wiedereinstieg zu erleichtern. Das können eine Reihe von anderen Maßnahmen sein, die was mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten zu tun haben. Und wie gesagt, der Anteil von Unternehmen, die das machen, der steigt. Und wir sehen, dass Unternehmen, die mindestens eine dieser Maßnahmen anbieten, tatsächlich dann ihre Beschäftigten halten. Die Leute kommen schneller zurück und sind dann auch committed im Job.
Kann man auch sagen, dass es bestimmte Maßnahmen gibt, die besonders hohe Effekte erzielen?
Das haben wir uns in unserer Forschung auch angeguckt und das sehen wir bislang nicht. Und wir fragen uns natürlich auch, was steckt dahinter? Es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, je mehr familienfreundliche Maßnahmen ein Betrieb anbietet, umso höher sind die Effekte. Also umso stärker wirkt sich das positiv aus. Und wir gehen davon aus, dass es nicht alleine ein kausaler Effekt dieser Maßnahmen selbst ist, sondern dass das sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun hat. Frau Runge sprach das ja an, überhaupt ein Wissen und ein Bewusstsein davon, dass Erwerbstätigkeit und Familie nun mal zu vereinbaren sind, dass der Betrieb da auch gesetzliche Vorgaben hat, aber auch, dass das natürlich für den Betrieb selber vorteilhaft ist, wenn die es schaffen, die Eltern, die ja mit dem Übergang zur Elternschaft ihre Fähigkeiten und ihre wahnsinnig wertvollen Potenziale für das Unternehmen nicht zu verlieren, wenn sie das schaffen, den Rahmenbedingungen zu bieten, dass sie wieder ihr Bestes im Job bringen, aber gleichzeitig eben auch eine Familie haben können. Und Betriebe, die das verstanden haben und Vorgesetzte, die das verstanden haben, führen dann eben auch dazu, dass solche Beschäftigungsverhältnisse gelingen.
Wie erleben Sie diese Diskussion denn jetzt gerade oder die Entwicklung? Ist es so, wenn wir jetzt auch von stiller Reserve sprechen, dass so Unternehmen vielleicht so gezwungenermaßen, sage ich mal, sagen, okay, jetzt müssen wir uns doch mal auf die Frauen verlassen, auf die Frauen setzen? Oder kommt das halt auch aus einer anderen Entwicklung heraus, dass Generationenwechsel stattgefunden haben, dass Unternehmen ja jüngere Vorgesetzte haben, die das vielleicht auch besser umsetzen können oder die Notwendigkeit erkennen?
Ich glaube, viele Unternehmen erkennen tatsächlich die Notwendigkeit. Was mir aufgefallen ist, ist, dass aber viele Unternehmen in ihren gesamten Abläufen und Strukturen noch so organisiert sind, als wären alle Erwerbstätigen Männer ohne familiäre Verpflichtungen mit einer Hausfrau zu Hause, die sich um alles kümmert. Und sobald dann mal jemand flexible Arbeitszeiten braucht oder eben in Elternzeit gehen will, das betrifft Mütter und Väter gleichermaßen, passen die Abläufe in den Betrieben nicht mehr zu dem, was eine flexibles Zusammenarbeiten eigentlich erfordert. Das fängt damit an, dass Führungskräfte ihr BlackBerry abgeben müssen, wenn sie in Elternzeit sind und dann damit für das Team nicht mehr verfügbar sind, obwohl man durchaus gerne bereit wäre, kurz mal was abzusprechen. Das betrifft auch Fragen wie Heimarbeitsplätze und das betrifft auch Fragen wie leistungsorientierte Kennzahlen in Betrieben gemessen werden und was das dann für die Teams selber bedeutet, wenn da jemand in Elternzeit ist. Also da sind eine ganze Reihe betrieblicher Strukturen gewachsen, die häufig einer familienfreundlichen Regelung, die am Ende dem Betrieb auch zugutekommen würde, einfach entgegenstehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, einen Wandel anzustoßen.
Ja, jetzt haben wir schon viel über die Rolle und Verantwortung der Unternehmen gesprochen. Zeit, mal einen Unternehmensvertreter zu Wort kommen zu lassen. Philipp Dicke ist Geschäftsführer der Flock GmbH und er ist Mitglied im Bundesverband der Mittelstand. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 900.000 Unternehmerinnen und Unternehmern. Herr Dicke, wie bewusst ist das den Unternehmen, dass sie sich stärker auf Frauen und Familien einstellen müssen?
Erstmal guten Tag. Es ist eine absolute Bewusstheit, wie ich das auch sehe, wie ich das in meinem eigenen Unternehmen sehe und wie ich das auch im Verband sehe. Im Verband haben wir auch ein extra Forum aufgesetzt für Frauen im Mittelstand. Was ich aber auch sehe aus meiner Funktion in meinem eigenen Unternehmen, aber auch viel mit Unternehmen, mit denen ich spreche, ist das, was heute auch schon gesagt wurde, diese Herausforderung in unserer Gesellschaft. Ich sehe oftmals, dass wir immer noch so eine Anwesenheitsgesellschaft haben versus eine Output-Gesellschaft. Ich sehe sehr viel, dass Flexibilität Da beschäftigen wir uns auch sehr stark mit, in vielen Unternehmen noch komplett fehlt. Und somit schaffen wir eigentlich eine Parallelwelt zwischen Unternehmen und Familien. Und das sind höchstwahrscheinlich auch die Ursachen, die meine beiden Vorredner hier auch als kritisch angemerkt haben.
Ja, jetzt wurde ja auch eben schon davon gesprochen, dass auf einer Seite so auf den Homepages und in den Leitfäden oder Leitbildern immer steht, so, wir sind familienfreundlich, wir haben Vereinbarkeit auf dem Tacho sozusagen und trotzdem passiert das nicht. Also worauf ist das zurückzuführen?
Aus meiner Sicht persönlich ist es sehr stark natürlich auch aus dem Bereich, ich sag mal, Leadership. Wie führt man seine eigene Organisation? Auch wenn ich es als auf die Webseite bei uns schreiben würde, dann tun das auch meine Führungskräfte, die in meiner Organisation sind. Auch die kann man nicht täglich überprüfen, sollte man auch nicht, aber sie mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in dieser Diskussion, die Organisation mitzunehmen, aber auch dann die betroffene Person, Frau, Mann, haben wir gehört, aber hier auch die Kolleginnen, nicht einfach nur wieder zurückzuholen, weil die Organisation muss sich auch anpassen. Auf der anderen Seite...
Können Sie mal ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel das Einfache, es hat so schön gesagt hier, telefonisch erreichbar. Heutzutage machen wir alles per Teams, aber eine Organisation oder mein Team musste ich auch dahin bringen, wenn eine Frau mit ihrem Kind auf dem Spielplatz ist, kann man eine Telefonkonferenz teilnehmen, auf jeden Fall. Sollte man auch. Machen das aber meine Kollegen. Finden Sie das gut? Finden Sie das nicht gut? Sagen Sie das? Und das sind alles Themen, die man sich auch als Führungskraft mal kritisch hinterfragen sollte und auch ansprechen sollte. Und oftmals sehe ich diese Klarheit auch zu sagen, ja, ist doch super, dann ist sie bei ihrer Familie und abends schreibt sie eine E-Mail. Das macht doch gar nichts, weil es dann das Ergebnis ja im Vordergrund steht und nicht so, wie viele Mittelständler immer noch so eine Art... vor Corona-Zeit, oh, die Mitarbeiterin ist nicht im Hause, sie arbeitet nicht. Und das ist eine Einstellung, die ich als sehr hemmend finde und ist aber in vielen Unternehmen, glaube ich, noch vorhanden.
Ihr Unternehmen hat ja seinen Hauptsitz in Norwegen, hat damit nochmal andere Wurzeln. Wie macht sich das bemerkbar?
Das macht sich natürlich bemerkbar, weil wir Norwegen als, ich würde mal sagen, ist... 5, 6, 10 Jahren vielleicht vor Deutschland und somit haben wir gruppenweite Richtlinien, wo wir auch Themen haben wie ein Wiedereinstiegs-Onboarding-Programm für die betroffene Person.
Wie sieht das denn aus, ein Onboarding-Programm?
Ja,
irgendwie so, wie als steige ich in ein Flugzeug?
Ja, gut, das ist ja immer dieses englische Thema, aber was heißt denn das, dann wenn ich nach mit einem Kind auch wieder einsteige? Also ist es dann wieder diese Modalität 5 Tage voll im Büro. Das kann es ja nicht sein, weil es nicht abbildbar ist. Aber es ist dann die Themen, okay, man kann ja auch stufenweise, erstmal 2 Tage, erstmal auch mal wieder nach einer längeren Auszeit von einem Jahr zu sagen, was hat man für Herausforderungen, die man vielleicht vorher nicht hatte, wenn man 24 Stunden verfügbar ist. Dann von 2 auf 4 oder auf 3,5 Tage zu gehen. Und das ist eine sehr, sehr Individualität. Auf der einen Seite für die betroffene Person und somit auch die Internationalität, weil es sowas auch in Norwegen gibt. Wir sind zu klein, um eine Kita zu haben. Wir sind klassischer Mittelständler hier in Deutschland. Aber da die Möglichkeiten zu schaffen, technisch sowieso, sollte gar keine Diskussion sein. Aber dann auch zu sagen, okay, wie hilft man der Person? Und das Wichtige dabei, auf der anderen Seite der Organisation auch zu erklären, die Person ist vielleicht nicht nur von 9 bis 10, weil sie da ihr Kind zur Kita bringen muss, aber sie ist zwischen 10 und 12 erreichbar. Und dann natürlich keine Meetings setzen um 9.30 Uhr bis 10 Uhr und die Anwesenheit von der Person ist ja, sowas ist natürlich maximal Kontraproduktivität. Und da muss man auch die Organisation beziehungsweise auch auf Mitarbeiterebene, und Organisation ist immer so groß, aber jeden Mitarbeiter auch dahin hinführen, weil kurz oder lang Es wurde schon gesagt, viele Frauen sind betroffen, aber auch Männer sind betroffen. Und wenn man weitergeht in einer Zeitkapsel 2030 und wir gucken zurück, dann hoffe ich mir, dass wir eine diverse Gesellschaft haben und nicht nur immer auf Frauen oder Männer, sondern jeder diese Vorzüge auch für sich in Anspruch nehmen kann.
Hm. Nun kann man ja einerseits auf die Politik und auf die Unternehmen zeigen, wenn es um die Verbesserung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Aber ein Stück weit haben wir es natürlich auch selber immer ein bisschen in der Hand, wie wir uns die sogenannte Care-Arbeit, also das Kümmern um Kinder oder Pflegebedürftige innerhalb einer Partnerschaft einteilen. Da kommt Stefanie Poggemöller ins Spiel, beziehungsweise in diese Runde. Sie ist Coach und berät Frauen und Eltern zu Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Frau Poggemöller, wie sollten sich denn Frauen idealerweise in ihrer Partnerschaft abstimmen?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Wie sollten sich Frauen abstimmen? Also ich finde, dass idealerweise das Gespräch über Vereinbarkeit schon mit dem Kinderwunsch stattfinden sollte innerhalb der Partnerschaft und dass sich an dem Punkt das Paar schon mal mit der Frage auseinandersetzen sollte, wie definieren wir eigentlich unser Vereinbarkeitsmodell? Wer hat welche Karriereambitionen? Welches Mutter- bzw. Vaterbild wollen wir leben? Welchen Lebensstandard wollen wir auch umsetzen? Und mit diesen Fragen, ja, kann man dann gemeinsam so eine Familienvision entwickeln, die dann eben Einfluss auf diese unterschiedlichen Bereiche hat, sowohl im beruflichen Sektor als auch bei der Frage, wie verteilen wir eigentlich die Care-Arbeit zu Hause? Wer übernimmt was, in welchem Umfang? Und sich auch mal die Frage zu stellen, was lassen wir gegebenenfalls auch weg in Anbetracht?
Ja, welche Aspekte sind denn besonders heiße Eisen, so aus Ihrer Erfahrung?
So aus meiner Erfahrung in der Coaching-Arbeit mit Eltern ist so das Thema Haushalt und Betreuung der Kinder schon immer das meist Diskutierte, wenn es darum geht, wie sozusagen die Aufgaben innerhalb der Partnerschaft fair aufgeteilt werden sollen. Und da spreche ich jetzt nicht zwingend von einem 50-50-Modell, sondern eher von der Frage, was fühlt sich innerhalb der Partnerschaft als fair an? Und ja, Haushalt und Kinderbetreuung sind da die beiden meistgenanntesten Punkte.
Ich nehme jetzt so aus dieser Runde, wie wir das Thema bisher so diskutiert haben, mit auch den Eindruck, dass vielen Frauen auch erst klar wird, wenn sie in der Situation stecken, also wenn sie Mütter geworden sind, was sie dann vielleicht nicht so an Positiven im Unternehmen erwartet, aber vielleicht auch in der Partnerschaft nicht. Also das heißt, wie verbreitet ist es denn eigentlich bei Eltern, dass sie sich schon sehr frühzeitig um dieses Thema kümmern, auch auf sie zum Beispiel zukommen?
Also das ist in der Tat der kleinste Anteil der Paare, die schon bei Kinderwunsch zu mir kommen. Meistens ist es tatsächlich so, dass die Mütter oder auch die Paare zu mir kommen, wenn der Schmerz schon sehr groß ist. Also wenn einfach eine große Unzufriedenheit da ist, wenn es viel Diskussionen, auch Streitigkeiten innerhalb der Partnerschaft gibt, weil sich so über die Jahre hinweg da was aufgestaut hat. Und wie Sie es gerade eben schon gesagt haben, man kann sich ja, bevor man Kinder hat, noch gar nicht so richtig vorstellen, was da überhaupt alles auf einen zukommt. Und gleichzeitig finde ich es aber schon hilfreich, in der Theorie darüber zu sprechen, um so einen Nordstern und Leitfaden zu haben, an dem man sich ausrichten kann und wo man gemeinsam erstmal so eine Grundlage schafft, über die man spricht und so eine Basis gemeinsam definiert. Und an der kann man sich dann entlanghangeln, gerade auch was das Thema Wiedereinstieg angeht, dass man sich da wirklich vorzeitig zusammensetzt als Paar und das auch wirklich plant, auch wenn es darum geht, die Elternzeit aufzuteilen, auch fair aufzuteilen. Ne? Das ist ja dann eine Sache, die nicht nur den Arbeitgeber der Mutter betrifft, sondern auch den Arbeitgeber des Vaters. Der muss ja dann auch entsprechend ins Boot geholt werden. Und ich finde, das sind alles Punkte, die besprochen werden sollten, wenn man auch körperlich noch fit ist, gerade die ersten Monate mit einem kleinen Kind sind einfach sehr intensiv und anstrengend und da fallen dann solche Themen möglicherweise hinten runter, weil man sich auf ganz anderes fokussiert und deswegen rate ich immer, da möglichst früh das Gespräch zu suchen, was dieses Thema angeht.
Welche Rolle spielte das eigene Elternbild oder Rollenverständnis dabei, wie sich dann Eltern organisieren, aufteilen?
Also das erlebe ich tatsächlich sehr häufig, dass Paare, die aus einem sehr traditionellen Elternhaus kommen, also wo der Vater der Hauptverdiener und Haupternährer gewesen ist und die Mutter in Teilzeit gearbeitet hat oder vielleicht auch gar nicht, dass dann so eine Tendenz schon besteht, in so ein Rollenmuster zurückzufallen, weil das was Bekanntes ist, weil das was ist, was ja, was man aus der eigenen Kindheit kennt, weil das auch noch ein weit verbreitetes Modell gerade in Westdeutschland ist. In Ostdeutschland sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Und das schleicht sich dann so ein und man rutscht dann so, wenn man eben nicht bewusst und reflektiert über dieses Thema spricht, in so ein traditionelles Rollenmodell rein und stellt dann vielleicht so nach 2-3 Jahren mit dem Kind fest, ja, Moment mal, so habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt. Und dann kommt es eben zu solchen Diskussionen und Gesprächen, wo sich das Paar dann wirklich erstmal wieder zurechtruckeln muss, um mal drüber zu sprechen, wie wollen wir das eigentlich, beziehungsweise wie will das einzelne Elternteil und wie findet man dann gemeinsam eine Lösung, um beiden Elternteilen auch gerecht zu werden und die Bedürfnisse zu bedienen.
Es gibt ja sicherlich betriebliche Ansprüche, denen man dann irgendwie gerecht werden möchte in der Elternschaft oder als Mutter oder Vater. Aber es gibt natürlich auch gesellschaftliche, auch private. Ne? Im Umfeld bekommen Freundinnen auch Kinder. Wie macht man sich da von Ansprüchen vielleicht frei, auch perfektionistisch zu sein, hatten Sie eben auch so erwähnt. Was empfehlen Sie Eltern da?
Also ich glaube, das knüpft so ein bisschen an dieses Thema Vereinbarkeitsvision an, sich wirklich mal zusammenzusetzen und sich mal zu fragen, was sind eigentlich unsere Familienwerte, wonach wollen wir leben? Und es ist tatsächlich im ersten Schritt gar nicht so einfach, so dann das Draußen vom Drinnen abzugrenzen und das für sich mal so zu definieren. Aber tatsächlich gerade so in den ersten und sehr intensiven Jahren mit jungen Kindern, sich wirklich mal die Frage zu stellen, muss das alles sein?
Was kann man zum Beispiel weglassen? Was würden Sie empfehlen?
Genau, was kann man zum Beispiel weglassen? Wir hatten das in unserem Vorgespräch, ne, Thema Osterdekoration. Bei uns gab es in diesem Jahr einen Osterstrauch mit 10 Eiern dran und das war's. Weil das für mich ausreichend war, um dieses Fest sozusagen zu zelebrieren. Aber da kann man sich ja auch wirklich bis ins kleinste Detail verlieren. Und ich glaube, das fängt an bei Kindergeburtstagen, bei Schulausstattung, bei was kommt in die Schultüte. Also ich denke, die ganzen sozialen Medien, Facebook und Instagram, überschütten uns mit Ideen und Inspirationshacks. Und das kann natürlich an vielen Stellen überfordern und auch eine wahnsinnig hohe Erwartung auch an die Mutterrolle einfach aufbauen sozusagen. Und wenn ich arbeite und mich um Haushalt kümmere und um die Kinder, dann kann ich einfach nicht noch den perfekt durchgestylten Deko-Anspruch irgendwie haben. Der Tag hat 24 Stunden und da muss ich mich einfach jeden Tag neu entscheiden, ne? Für was möchte ich diese Zeit investieren.
Aber nicht nur Ansprüche hinsichtlich der Dekoration, sage ich mal, sondern halt auch in dem, was aus den Kindern dann werden sollen. Frau Grunow, da gibt es in der Wissenschaft auch diesen Begriff der intensiven Elternschaft. Was heißt das?
Ja, das ist ein Begriff, den wir aus der Forschung haben. Wir haben festgestellt, vor circa 20 Jahren ging das los, dass Eltern immer mehr den Kinderwunsch oder das Kinderbekommen zu einem Lebensprojekt machen. Und die Idee der intensiven Elternschaft, die einfach sehr weit verbreitet ist, ist sozusagen, dass die Eltern dafür zuständig sind, dass die Kinder möglichst gut gelingen, sich möglichst optimal entwickeln, das meiste aus ihren Möglichkeiten holen. Und die Idee ist, aus meiner Sicht auch fälschlicherweise, je mehr Zeit und Energie die Eltern in jeglicher Hinsicht in dieses Kind investieren, umso größer und besser wird dann sozusagen die Entwicklung des Kindes sich gestalten. Und das resultiert darin, dass selbst bei Personen, die eigentlich ansonsten in anderer Hinsicht egalitäre Einstellungen haben, wieder sehr hohe Anforderungen an die Idee der Mutterschaft gestellt werden, dass die Idee, dass die Mutter eigentlich ab dem Zeitpunkt der Geburt ihr Berufs- und sonstiges Leben komplett um die Bedürfnisse des Kindes herum arrangieren muss. Und das führt dann eben wiederum dazu, dass auch bei Vätern gesehen wird, das Geld muss irgendwo herkommen, aber auch von denen wird ganz viel Engagement verlangt. Und ich denke, diese Idee bündelt sich dann auch in sowas wie der Osterdekoration. Die Frage, was ist es alles nötig? Und muss es immer ein vollwertiger, selbstgebackener Kuchen sein zum Geburtstag? Und muss alles von Hand selber gemacht werden? Da gibt es wahnsinnige Ansprüche, weil doch große Gruppen in der Bevölkerung solche Ideen haben. Viele auch versuchen, das zu leben und sich daraus auch im Alltag der Eltern, im Kindergarten, in der Schule, also Anspruchshaltungen anderer Eltern gegenüber dem eigenen Elternsein auch entwickeln. Das heißt, man wird ständig damit konfrontiert, dass man irgendwelche normativen Erwartungen anderer nicht erfüllt oder dass man das nicht gut genug macht in den Augen anderer. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das, denke ich, mit der Planbarkeit vom Kinderbekommen und mit diesem Wunsch, Eltern zu werden und dieser Entscheidung für das Kind, das sich sehr stark verbreitet hat in allen westlichen Gesellschaften.
Hier machen wir mal einen kleinen Punkt, eine kleine Pause, diskutieren hier aber gleich gerne mit Ihnen weiter zum Thema, wie können Unternehmen Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Zuletzt haben wir ja auch gehört, was wir selber familiär dazu beitragen können, damit es gelingt. Ist unser Thema heute in Campus und Karriere. Sie können sich einbringen unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Wie können Unternehmen familienfreundlicher werden und damit attraktiver für Frauen, die dann Beruf und Familie besser vereinbaren können und damit vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen können, dass es weniger Fachkräftemangel gibt in unserem Land? Darüber reden wir noch bis um 3 und Sie können sich gern einbringen mit Beispielen, mit Ideen, mit eigenen Erfahrungen, auch anonym unter der 00800 4464. 4464. Und diese Nummer hat eine Frau gewählt, die im öffentlichen Dienst arbeitet und gern anonym bleiben möchte. Hallo, welche Ideen und Erfahrungen möchten Sie beisteuern?
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich mit beitragen kann zu dieser Diskussion. Ich möchte gerade auch an dieser Stelle, Sie haben es gerade gesagt, ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt, auch noch mal kurz das Augenmerk gerade auch auf diesen Bereich unseres gesellschaftlichen, beruflichen Lebens lenken. Denn nicht nur Unternehmen sind ja ein ganz wichtiger Baustein unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft, sondern natürlich auch die Verwaltung unseres Landes, die da natürlich auch eine Rolle spielt. Und auch da ist ein großer Fachkräftemangel und ja, ein Mangel an tatkräftigen Menschen, die das auch weiterbringen können. Und da vor allem ist der Anteil an Frauen sehr hoch. Und das ist also auch für mich natürlich persönlich deshalb ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe mir auch fleißig Notizen gemacht. Was mir immer wieder ins Auge gestoßen ist, jetzt hier in dieser Diskussion, ist dieses Vereinbarkeitskriterium. Und es ist schade, dass es weiterhin immer nur auf Frauen fokussiert eigentlich diese Diskussion gibt, obwohl wir mittlerweile Elternzeit flexibel auch zwischen den Eltern gut machen könnten, auch Elterngeld für beide gibt und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass wir Frauen mehr betroffen sind davon. Und was mir sehr gut gefallen hat, war dieser Einwand von Herrn Dicke bezüglich der Anwesenheitsgesellschaft gegenüber der Schaffensgesellschaft. Das, finde ich, sind ganz, ganz große Kriterien, die immer wieder vergessen werden, wenn es darum geht, Frauen entweder zurück in den Beruf kommen zu lassen oder auch überhaupt erstmal Berufschancen zu geben. Ich weiß es noch aus eigener Erfahrung. Als junge Frau war es nicht so einfach, einen Job zu finden, denn immer schwang im Hintergrund mit, ja, potenziell besteht ja die Gefahr, und ich betone extra Gefahr, dass da ein Kinderwunsch irgendwo lauern könnte.
Das ist ja auch das, was Frau Runge eben erwähnte, dass schon auch vor der eigentlichen Schwangerschaft schon ja so diese Vorbehalte da sind.
Genau, und die während haben sie auch der Schwangerschaft erlebt. Auch, genau. Mhm. Ich habe nach jedem meiner Kinder meinen Beruf gewechselt und jedes Mal große Einbußen in Gehalt und auch was sozusagen die Qualifikation des Jobs betraf. Und bin jetzt im öffentlichen Dienst gelandet und habe den eigentlich als familienfreundlich im Vergleich zum Wirtschaftsarbeiten, also wirtschaftlichen Unternehmen erlebt, was ich sehr schade finde, weil dadurch der Wirtschaft natürlich auch viel, viel Potenzial verloren geht. Das muss an der Stelle ganz klar gesagt werden. Auf der anderen Seite ist der öffentliche Dienst, schreibt sich das zwar sehr groß auf die Fahnen, Familienfreundlichkeit.
Ich ahne schon, auch da ist nicht alles gut, so wie Sie das einleiten.
Es ist tatsächlich so, Teilzeitarbeit ist sehr, sehr einfach möglich. Aber man darf nicht vergessen, Teilzeitarbeit bedeutet auch Einschränkung an Einkommen. Aktuell ist bei mir der Fall, ich habe sehr hoch aufgestockt, weil es einfach viel zu viel Arbeit gibt und viel zu wenig Personen, die diese Arbeit bewältigen können. Ich merke jetzt aber gerade sehr, sehr vehement, auch um diese Vereinbarkeit nochmal sich vorzustellen, dass meine Kinder aber leider nicht erst um 6:30, wenn ich von meinem Job wiederkomme, sich nochmal mit mir hinsetzen können und lesen üben oder rechnen üben. Das ist nicht die Zeit, die für Kinder noch zum Lernen geeignet ist. Alle sind müde, die Emotionen kochen hoch, das ist einfach nicht vereinbar. Also musste ich jetzt meine Arbeitszeiten reduzieren. Wir haben vorhin auch gehört, es ist ja auch die Frage Familienwerte. Wie teilt man sich das in der Partnerschaft ein? Und dass sich da auch ein Wandel in der Gesellschaft schon vollzieht. Ich finde, der Wandel vollzieht sich sehr, sehr langsam. Ich kenne einige Paare, die das jetzt schon einigermaßen hinbekommen haben. Aber bei mir ist es zum Beispiel so in der Familie, mein Mann kommt zwar auch aus einem alten Rollenmuster, aber er hat auch gar keine Chance, sich daraus zu entwickeln. Er führt ein eigenes Unternehmen. Und leider ist es für ihn auch wegen Reisezeiten etc. einfach auch nicht möglich, nach einem anderen Rollenkonzept zu arbeiten. Nichtsdestotrotz wird man heute aber auch unter anderem von Arbeitgebern darauf hingewiesen, ja, sie müssen sich das halt mit ihrem Partner einteilen. Also man ist wirklich in einer großen, angeblich flexiblen Arbeitswelt gefangen, die gar nicht so flexibel ist. Mhm. Hinzu kommt noch das, was wir uns alle in Anführungszeichen durch diese schreckliche Corona-Pandemie erkämpfen konnten, Homeoffice-Möglichkeiten, werden zum Teil wieder zurückgenommen. Da habe ich zwei ganz große Stichworte, die ich noch mal in die Diskussion mit einbringen wollte.
Gerne, ja.
Die Frage nach Coworking-Möglichkeiten. Warum kann man nicht auch höher dotierte Stellen, zum Beispiel auch Vorgesetzte, also ich arbeite jetzt im gehobenen Dienst, habe eigentlich die Qualifikation für den höheren Dienst, aber ich habe mich selber auch dafür entschieden, ich kann das gar nicht leisten. Also diese Aufgabenvielfalt, die da vorkommt, also auch Ansprechpartner für Mitarbeitende dann zu sein und so weiter, das kann ich mit meinem Arbeitszeitmodell, wie ich das mir vorstelle, gar nicht leisten. Also
aber könnten Sie es besser leisten, wenn Sie mehr im Homeoffice sein können? Oder was versteht Sie jetzt unter Coworking?
Coworking ist einerseits eine Stelle teilen auf zwei Personen. Warum muss eine Frau denn in Vollzeit zurückkommen, nur um ihre Vorgesetztenstelle wieder übernehmen zu können? Warum kann sie das nicht sich zum Beispiel mit jemandem teilen?
Wollen wir diesen Punkt vielleicht einfach mal in dieser Runde aufnehmen und dann können Sie vielleicht auch noch den anderen Punkt, den Sie da auch noch haben.
Der andere Punkt, den würde ich gerne noch dazu, weil ich finde, das passt sehr gut, wäre hybrides Arbeiten. Mhm. Also gerade in der Behörde gilt Anwesenheitspflicht, wenn Dienstbelange es einfach vorsehen. Also manche Sachen muss man einfach von Angesicht zu Angesicht regeln, das ist ganz klar. Und ich kenne wenige, die das nicht auch tun möchten. Aber bei uns zum Beispiel ist es gerade angesagt, wir müssen unseren Arbeitstag, den wir im Büro ableisten, ich nenne es jetzt wirklich ableisten, den müssen wir voll dort sein und dürfen nicht dann im Nachhinein noch zu Hause oder sollten es nicht. Mhm. Aber manche Belange kann man einfach nur von Angesicht zu Angesicht, also zum Beispiel im Büro oder auf Meetings oder wie auch immer, absolvieren und kann doch dann trotzdem, nachdem man zum Beispiel Familienarbeit geleistet hat, dann nochmal auch wieder, wie Herr Dicke das auch sagte, zurück an den PC gehen und da noch einige Dinge nacharbeiten. Das sind so Konstellationen, die, wie ich finde, auch ganz oft Unternehmenskultur, ja, wollen wir eigentlich, aber dann eben wieder Vorgesetzte, die noch nicht abgeholt wurden. Das ist auch ein Punkt, den Herr Dicke sagte. Es geht auch eben um die Führungskräfte. Und selbst wenn die Organisation sich was auf die Fahnen schreibt, muss es auch eben umgesetzt werden. Und ein Stichwort noch.
Aber jetzt müssen Sie den Leuten hier mal, es sind vier Leute in der Runde, die würden sicherlich gerne lassen Sie uns da jetzt bitte einmal einen Punkt machen. Sie können auch gerne noch mal gleich reinkommen in die Runde. Möchte jemand, vielleicht Herr Dicke, Sie wurden mehrfach hier angesprochen, sich da zu äußern. Also es war die Rede einmal natürlich von hybriden Arbeitsmöglichkeiten. Präsenzkultur ist da sicherlich das Stichwort, was Sie auch schon erwähnt haben. Aber was ich nochmal ganz interessant fand, war halt auch was Vereinbarkeitskriterien für Führungspositionen, ne, die ja dann auch wieder Vorbildfunktion haben, bedeutet.
Genau, und das ist ja, ich sag mal, dieses Coworking-Aufgaben teilen in Nicht-Führungspositionen ist schon eine Herausforderung, in Führungspositionen umso mehr. Da ist es dann natürlich gerade, wenn es dann um die nicht projektverantwortliche, sondern disziplinarische Verantwortung ist, wie gut ist auch der zweite Teil der Führung. Also die beiden müssen ja in ihrer Kommunikation und in ihrer Ausgangsweise und ihren Punkten fast Zwillinge sein, um auch Menschen bewerten zu können, weil am Ende des Tages möchte ja auch halt der
Mitarbeiter. Das ist natürlich eine Frage, wie man das dann rekrutiert. Aber genau. Die Frage ist halt, ist überhaupt erstmal eine Bereitschaft, da ein Unternehmen zu sagen, ja klar, können wir uns vorstellen, dass Führungspositionen eben mit zwei starken Personen, die auch noch Familiäres vereinbaren wollen, besetzt werden?
Aus meiner Sicht schon. Das ist natürlich dann auch immer unternehmensabteilungstechnisch Bereich vereinbar, aber ich sage jetzt einfach mal eine konkrete Abteilung Marketing, wieso nicht die Marketingleitung in zwei Hände geben? Wie das denn umgestaltet wird, klar, es ist Kommunikation ein wesentlicher Teil, aber das wäre zum Beispiel ein mögliches Modell. Und
fallen Ihnen spontan Unternehmen ein, jetzt auch aus Ihrem Verband oder auch in Ihrem eigenen Unternehmen, wo sowas realisiert wird? Oder reden wir von einer sehr großen Ausnahme?
Also von unserem Verband, ich kenne keins jetzt aus unserem Verband konkret. Ich weiß, dass die Procter & Gamble, weil ich mit denen 2014 mal Kontakt hatte, die haben das dort schon als amerikanisches Unternehmen in dem Bereich Marketing mal in Deutschland eingeführt. Wie es da jetzt aktuell ist, kann ich nicht sagen. In unserem Hause, weil wir dort auch eher flachere Strukturen haben, machen wir das sehr stark über Arbeitsmodulteilung. Ja? Also dann hat man eine Führung und dann geht es sehr stark ins Projekt. Das ist das, was wir machen.
Also konkrete Abschnitte werden da unterteilt. Ne?
Genau. Zum Beispiel im Vertrieb sehe ich das denn etwas Schwierigkeit, weil da hat man externen Kontakt und da ist es dann schwer, wenn man einen Kunden hat, den, ich sage jetzt mal ganz klassisch vormittags, nachmittags, mal trifft man ihn vormittags, da ist die Person oder die Kollegin A und nachmittags ist die Kollegin B. Das ist natürlich sehr schwer, einem Kunden zu erläutern. Ja, das ist irgendwie dieses operative Thema.
Ist natürlich auch ein bisschen die Frage der Kultur. Ja, also wenn das verbreiteter, gewöhnlicher wäre, würde sich der Kunde vielleicht auch nicht mehr wundern.
Genau, ich glaube, das ist dass dieses Coworking, Arbeitsteilung ist noch eine ganz kleine Pflanze, die kommen wird aus meiner Sicht. Also ich glaube schon, dass die sehr schnell kommen wird. Wichtig ist hier, ich sag mal, die Frage, kann man Führung in Teilzeit machen? Und da haben wir auch im eigenen Unternehmen sehr konkrete, gute Beispiele, insbesondere auch da auch den skandinavischen Bereichen, auch auf Führungsebene. Also da geht es bis hin in die zweite Ebene. Diese Möglichkeit geht es. Und dann ist es wieder, wie geht es sie? Ganz einfach, schnell gesagt, der Mitarbeiter, das Team muss sich natürlich auch die Bereitschaft zu sagen, okay, die Person ist vielleicht von 9 bis 10 aktiv, von 10 bis 15 Uhr, jetzt mal subjektiv nur mal betrachtet, nicht aktiv, dann wieder aktiv, etc. Also, dass man eher ein Teamgedanke hat und nicht sagt, nee, ist meine Kernarbeit, klassisch Deutsch, Kernarbeit, 9 bis 5 Uhr. Das ist natürlich dann nicht das Weg und dann ist es ein gesamtheitliches Konzept.
Jetzt nochmal weiter in die Runde gefragt, meine Gäste, Frau Runge, Frau Poggemüller oder auch Frau Gunow, wer möchte sich da vielleicht noch zur Hörerin äußern?
Ja, ich kann gerne was
sagen. Frau Poggemüller, ja.
Also es waren jetzt viele wichtige Punkte, die Herr Dicke da angesprochen hat. Und also ich denke auch, dass beides, sowohl Führung in Teilzeit als auch geteilte Führung, dass das möglich ist. Ich habe in meinem eigenen Podcast dazu sogar ein konkretes Beispiel, das ich nennen kann. Die beiden Chefredakteurinnen der Zeitschrift Freundin, die teilen sich die Führung beispielsweise und das war wirklich ganz spannend zu hören, wie die das machen und worauf die auch Wert legen und wie die ihre Kräfte und Kompetenzen so bündeln, dass es tatsächlich ein Mehrwert für alle ist. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es solche Modelle künftig mehr braucht und auch mehr geben wird, einfach vor dem Hintergrund, dass der schrumpfende Arbeitsmarkt die Firmen kreativ werden lassen muss, um den Bedarf an Arbeits- oder an erwerbstätigen Personen, der einfach immer größer wird, dass der überhaupt gedeckt wird. Und ich glaube, da braucht es einfach ein bisschen Mut, Kreativität, Innovation und wie auch in der Partnerschaft Kommunikation. Einfach mal mutig sein und sagen, komm, lass es uns doch mal ausprobieren für einen festgesteckten Zeitraum, für ein halbes Jahr. Beschreiben wir gemeinsam das Setting, wie es gestaltet werden kann und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Und erfahrungsgemäß ist es dann oft so, dass da an der einen oder anderen Stellschraube noch was gedreht werden muss, aber das ist schon schon oftmals der richtige Weg ist, der eingeschlagen wird. Und da braucht es natürlich Bereitschaft von allen Seiten und da braucht es auch eine gewisse Offenheit auf Führungsebene, ganz klar, da zu sagen, ich probiere einfach mal was Neues, was es bisher vielleicht noch nicht so gegeben hat. Auch in Bezug auf Männer. Ja? Also Männer können ja auch geteilte Führung machen oder Führung in Teilzeit. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, Vereinbarkeit ist kein Mütterthema, sondern ein Elternthema, dann ist das, finde ich, eine Sache, die dann für beide Geschlechter gleichermaßen gelten sollte.
Also den Punkt finde ich auch super wichtig.
Das ist Frau Rumi jetzt, die sich da meldet, ne?
Genau. Genau. Das finde ich sehr wichtig, was Frau Poggemöller hier nochmal angesprochen hat. Und ich kann das aus der anwaltlichen Sicht auch bestätigen. Und ich vermisse es sehr, dass man nicht häufiger mal einfach Vereinbarungen auf Probe abschließt. Also auch der Klassiker, ich möchte gerne in Teilzeit wiederkommen. Das Unternehmen kann das ja dann auch während der Elternzeit aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, dass man nicht einfach mal sagt, ja, wir haben beispielsweise ein Schichtmodell, ist schwierig, aber lass es uns doch mal wirklich ein halbes Jahr probieren. Und ich würde auch viel mehr Autonomie und Entscheidungsbefugnisse in die Teams reingehen und sagen, so Leute, die Arbeit muss gemacht werden, von dann und da müssen Leute da sein, das muss erledigt werden, diese Ziele. Mir ist es egal, wann, wer, wie hier arbeitet. Klar, wir haben den festgesteckten Arbeitsvertrag mit Arbeitszeiten. Bitte setzt euch auch mal zusammen. Der eine hat den dementen Vater, der gepflegt werden muss. Dann gibt es natürlich die Eltern mit Kindern. Dann gibt es vielleicht, keine Ahnung, auch einen Hund, der versorgt werden muss. Jeder hat ja so seine Bedürfnisse und wir wissen ja, Work-Life-Balance ist natürlich wichtig. Und dann muss man einfach gucken und schauen, dass es funktioniert. Und beobachte das sehr häufig, dass wenn man da mehr Vertrauen und auch Entscheidungen in die Teams reingibt und gerade auch dann sowas ausprobiert wie Jobsharing, was jetzt sehr oft angesprochen wurde, oder auch Topsharing, dann kann das sehr gut funktionieren. Mhm. Und es darf nicht nur ein Mütterding sein. Das Problem ist, wenn man schon mit Teilzeit anfängt, ist ja, glaube ich, auch erwiesen, dass man das hauptsächlich auf Frauen ausrichtet. Nein, ich finde, wir müssen insbesondere eine Väterkultur sehr viel stärker in den Unternehmen aufbauen und auch fragen, wenn ein Vater 3 Tage nach der Geburt wieder am Schreibtisch sitzt, so, was machst du hier eigentlich? Wieso gehst du nicht in Elternzeit? Da wünsche ich mir auch mehr Mut von den Vorgesetzten zu sagen, so, wieso gehst du denn nicht in Elternzeit? Ne? Mach das doch mal. Und vor 2 Wochen gab es die neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die erschreckend sind. Mütter gehen 14,6 Monate im Schnitt in Elternzeit und Väter eben nur 3,6 Monate. Und da ist ein ganz großer Punkt, da müssen wir davon weg, da müssen auch andere gesetzliche Rahmenbedingungen bei Elterngeld und auch bei der Elternzeit sein, da scheint auch die Koalition gerade was vorzubereiten, um einfach die Anreize zu bieten, dass das komplett gleichberechtigter auch aufgeteilt wird. Und da reicht auch nicht nur irgendwie, naja, können wir mal in der Partnerschaft ausdiskutieren, das geht auch über Gesetze und über das Thema Geld vor allem, auch um Elterngeldmodelle und Ähnlichem. Und auch die Vaterschaftsfreistellung, die ja nach der EU-Vereinbarkeitsrichtlinie jetzt umgesetzt wird, leider zu spät, wonach ja Väter 2 Wochen nach der Geburt voll bezahlt sozusagen in den Vaterschaftsurlaub gehen können. Und da muss einfach noch viel, viel mehr passieren.
Frau Godon.
Mhm. Ich kann das nur bestätigen.
Ja. Genau. Frau Runge hat ja nochmal auch dieses Väterbild angesprochen. Wie sehen Sie das aus wissenschaftlicher Sicht? Einerseits ist es ein bisschen wie bei den Unternehmen, die auch sagen, wir sind familienfreundlich, finde das ganz wichtig. Die Väter, die das offiziell vielleicht auch sagen, zumindest habe ich so einige ihrer Studien oder ihrer Forschung so wahrgenommen, dass das zwar auf einer Oberfläche schon da ist, dieser Wunsch, aber in der Praxis dann eben doch noch nicht funktioniert, ne?
Ja, also das muss ich leider auch bestätigen. Es gibt natürlich einen immer größer werdenden Anteil von Vätern, die sich wirklich auch gleichberechtigt und zu gleichen Anteilen versuchen, in die Kinderbetreuung einzubringen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist aber nach wie vor so, dass tatsächlich werdende Eltern selbst häufig doch noch überraschend traditionelle Vorstellungen davon haben, dass am Ende doch die Mutter besser für das Kind zuständig ist und doch besser weiß, was das Kind möchte. Und was wir aus unserer Forschung wissen, ist, dass das geht schon während der Schwangerschaft los. Das wird auch im Gesundheitssystem, wir haben uns das im europäischen Vergleich angeguckt, durch Ärzte und Hebammen durchaus befördert, diese Idee, dass mit der Schwangerschaft sowieso die Mutter fürs Kind zuständig ist und das auch so bleibt. Und dass Väter, die sich einbringen wollen, da auch sehr stark ausgegrenzt werden und es sehr große Hürden haben, sich gleichmäßig einzubringen. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass viele Väter selbst diese echte Verantwortung für das Kind und nicht nur die, ich unterstütze meine Frau, Verantwortung für das Kind, nicht wirklich bei sich sehen. Und ich denke, da ist ein Kulturwechsel nötig, der nicht leicht durchzuführen ist. Also die Idee, dass die Mutter mehr besser Bescheid weiß, was das Kind braucht, ist extrem verbreitet und das sitzt ganz tief in den Leuten drin. Und das ist natürlich ein Punkt, der dieser gleichwertigen Teilhabe am Arbeitsmarkt und dem gleichwertigen Aufteilen der Elternzeit durchaus entgegensteht. Wir wissen, dass auch in Schweden die Väter dann ihre Elternzeit nehmen, wenn die Kinder die Eingewöhnung in die Kita haben und keineswegs in den ersten Monaten des Lebens des Kindes. Und wir wissen auch, dass in Deutschland die Väter die Elternzeit nehmen, das häufig parallel zu den Müttern tun und damit die Zuständigkeit für das Kind dann doch am Ende bei der Mutter bleibt. Das heißt, da kommt es wirklich darauf an, dass Väter eigentlich mit Beginn der Schwangerschaft wirklich auch als gleichwertige Partner in diesen Prozess integriert werden und dass sie als gleichwertige Partner zu gleichen Anteilen nachts aufstehen, dass das Kind die gleiche Art von Beziehung auch entwickeln kann, die sie zur Mutter hat. Und ich glaube, wenn man diese Phase versäumt, ist es schwierig.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz eine Sache ergänzen. Wir müssen da natürlich aber auch um finanzielle Themen sprechen. Ne? Also häufig werden diese Entscheidungen ja auch gefällt und es bleibt der zu Hause, der mehr weniger verdient. Und derjenige, der mehr verdient, geht arbeiten. Und wir haben natürlich auch noch den Gender Pay Gap. Das muss man in dem Zusammenhang, finde ich, auch mal ansprechen. Oder auch das Elterngeld natürlich. Was dann, wo genau drauf geguckt wird, wer wie verdient. Und das hängt einfach auch vieles vom Geldbeutel ab. Das kann man den Paaren ja dann auch gar nicht verübeln, wenn man dann manchmal solche Entscheidungen trifft, weil man muss sich das Ganze ja auch irgendwie leisten können. Ne?
Da muss ich aber direkt widersprechen.
Ja, wer möchte widersprechen? Frau Gruno?
Frau Gruno? Ja, also das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Es ist eben nicht so, dass nur die Paare, bei denen der Mann mehr verdient, dann die Elternzeit traditionell aufteilen. Das stimmt empirisch absolut nicht. Gerade in Paaren, in denen die Frauen besser verdienen als ihre Partner, und das sind gar nicht so wenige, der Prozentsatz steigt, sind es gerade die besser verdienenden Frauen, die zurücktreten und dann im Nachhinein weniger verdienen, weil sie ihre Karrieren ruiniert haben. Und das steckt ganz massiv im bereinigten Gender Pay Gap drin. Das ist einfach nicht wahr, dass das nur der Verdienstunterschied zum Zeitpunkt der Schwangerschaft ist.
Nee, das meinte ich auch nicht. Aber es sind natürlich Entscheidungen, die dann mit reinfließen. Ja. Also das, und gerade beim zweiten Kind dann vielleicht, wenn man dazwischen eben das Problem hat, dass man beruflich
Frau Runge, wir laufen noch das Ende der Sendung.
Wir müssen noch darüber reden. Ja.
Würde ich gerne noch eine halbe Stunde dranhängen. Ich danke Ihnen. Wir haben hier darüber gesprochen, wie können Unternehmen Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Ich danke meinen Gästen und allen, die sich per Mail und Telefonat nie an dieser Runde beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann.